podcast is brought to you by LMU Munich.
Seid ihr zufrieden im Job? Ärgern euch Kollegen? Fühlt ihr euch vom Chef nicht genug gewürdigt? Habt ihr einen immer vollen Schreibtisch, der sich nicht abarbeiten lässt? Ich habe mich für diese Tonspurforschung auf den Weg gemacht zu zwei Experten in Sachen Jobzufriedenheit. Beide übrigens zufriedene Mitarbeiter der LMU. Ich habe extra gefragt, was ist überhaupt Arbeitszufriedenheit?
Da gibt es verschiedene Arten. Zum Beispiel gibt es so eine satte Zufriedenheit rundum. Dann gibt es eine Arbeitszufriedenheit, bei der man auch gerne konstruktiv kritisiert. Man ist also nicht rundum zufrieden, sondern da gibt es was, hier gibt es Missstände. Das geht dann auch schon so in die Richtung Engagement. Und dann gibt es noch etwas, das ist die resignative Arbeitszufriedenheit. Da ist man zufrieden, weil man es einfach aufgegeben hat, weil alles, was man mit viel Engagement versucht hat, irgendwie zu verändern und zum Besseren zu entwickeln, das ist ausgebremst worden oder die Führungskraft möchte das nicht.
Diese sonore Stimme gehört übrigens zu Felix Brodbeck, Professor für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der LMU. Als Partner und Direktor für Forschung und Entwicklung einer Unternehmensberatung in München berät er viele internationale Unternehmen zu Fragen der Führung, Organisationsentwicklung und Mitarbeitermotivation. Resignative Arbeitszufriedenheit. Da fallen mir einige Kollegen ein, die vor allem in großen Firmen arbeiten, kleine Rädchen in einem riesigen Koloss, der sich nur schwerfällig bewegt und der neue Ideen im Keim erstickt. Das Gegenteil wäre dann wohl eine Firma wie Google. Da liest man ja die abenteuerlichsten Geschichten von firmeneigenem Fitnessstudio bis zu kostenlosem Essen und Trinken, extra Räume für Nickerchen, Brettspiele, ein eigener Bandübungsraum und. Da würden wir doch alle gerne arbeiten, oder?
Dass dieses Bild über bestimmte Firmen existiert, dafür geben die sehr viel Geld aus. Es liegt der Geschäftsleitung dieser Firmen sehr viel daran, dass sie so gesehen werden. Das hat mit Marketing zu tun, das hat damit zu tun, dass man bestimmte Mitarbeiter attrahieren möchte, nämlich die Besten und die Motiviertesten und die auch sich gerne erstmal eine Zeit lang selbst ausbeuten.
Bei näherer Betrachtung bin ich gar nicht so sicher, ob so eine Art von Arbeitsplatz in Deutschland überhaupt ankäme. Hier hat doch jeder ein latent schlechtes Gewissen, wenn er mal gerade nicht arbeitet, oder?
Bei uns in Zentraleuropa würde da der Verdacht aufkommen, kommen die überhaupt noch zum Arbeiten? Und da sind wir bei dem Punkt, der ist ganz interessant. In Amerika haben sie im Jahr 2 Wochen Urlaub und das war's. In Deutschland geht es ihnen da wesentlich besser. Das heißt, sie können sich auch irgendwie selber aussuchen, wo sie happy sein möchten und welche bunten Sachen sie angucken möchten. Das kriegen sie in Amerika vom Betrieb eben dafür geliefert, dass sie dann dort auch wieder ordentlich, heftig, hochmotiviert, viel arbeiten. Und in Amerika, in diesen Firmen vor allem, wird auch wesentlich länger gearbeitet. Also Überstunden, die in Deutschland zum Beispiel auch betriebsverfassungsrechtlich ja auch zu bezahlen sind, da gibt es keine Regelungen dazu. Also ob die dann in dem Gesamtpaket zufriedener sind, ist eine ganz andere Frage.
In Sachen Urlaub und Überstundenvergütung leben wir verglichen mit anderen also wirklich im Paradies. Aber ich muss nochmal auf dem ersten Satz von Felix Brodbeck rumreiten. Kommen die überhaupt noch zum Arbeiten? Das ist eine Einstellung, die mich ehrlich gesagt immer öfter nervt. Darf Arbeit keinen Spaß machen? Wäre es nicht das große Ziel, eine Arbeit zu finden, die Spaß macht und gutes Geld bringt?
Das ist tatsächlich ein interessantes kulturelles Phänomen. Selbstverständlich darf und soll Arbeit Spaß machen. Arbeit soll auch zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen. Wenn sie das nicht tut, ist eine schlechte Arbeit. Und dann muss man was ändern. Natürlich gibt es bestimmte quasi Resttätigkeiten, die Computer nicht mehr schaffen, die halt irgendwo gemacht werden müssen. Das ist aber nicht mehr ganz so schlimm, wie es schon mal war in den 80er, 90er Jahren. Das ändert sich, da ist das Idealbild von Tätigkeiten, dass sie ganzheitlich sind, dass sie verschiedene Ebenen beanspruchen, also nicht nur rein manuell oder repetitiv oder automatisiert, sondern eben auch intellektuell durchaus beanspruchend, dass sie auch kooperieren in irgendeiner Form, in soziale Kontexte eingebunden sind und so. So eigentlich wie man sich klassisch so eine Werkstatt vorstellte, in der Möbelstücke gefertigt wurden, ne, im Team. Das ist so das, was man so als Werktätigen und als vollständigen, sinnvollen, ganzheitlichen Arbeitsangang versteht.
Die Amerikaner haben das mit dem Spaß besser verstanden als wir, oder? Macht denen ihre Arbeit wirklich mehr Spaß oder ist das eine Frage der Einstellung?
In Deutschland ist sehr stark so ein bisschen so, als wenn es zu viel Spaß macht, dann wird nicht gescheit geschafft. Ne? Und da muss man schauen. Ja? Das geht nicht. Ne? In Amerika ist dieses Spaßelement sehr wichtig. Ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt und 8 Jahre in England. Also die Anglokultur ist mir ein bisschen vertraut. Drunter arbeiten die schon auch satt, anders als wir. Und dieses Spaßelement darf man nicht missverstehen. Das ist so eine ganz, ganz außenliegende Borke. Ja. Das stülpt man sich so über, weil die Arbeit in sich nicht notwendigerweise Spaß macht.
Häufig wird Anwesenheit gleichgesetzt mit Arbeitsleistung.
Gut reingegrätscht. Und mein Lieblingssatz, denn er ist so wahr. Oft wird von Chefs nur gesehen, wer abends noch am längsten am Rechner sitzt, auch wenn dieser jemand ansonsten eher solitär spielt und Privatgespräche führt. Das Argument kam von unserer zweiten Expertin, die sich jetzt erstmal selber vorstellt.
Ja, mein Name ist Silke Weisweiler. Ich leite hier das Center for Leadership und People Management. Das ist eine Institution an der LMU. Wir bieten Personalentwicklungsmaßnahmen für Wissenschaftler an, haben ein breites Weiterbildungsprogramm, viele Trainings, Coachings und sind gleichzeitig ein Forschungsinstitut.
Center for Leadership and People Management klingt doch schon mal beeindruckend, oder? Klar, dass mich jetzt erstmal interessiert, welche Rolle der Chef spielt in Sachen Jobzufriedenheit.
Der Chef ist aus meiner Sicht schon ganz zentral, weil er hat natürlich eine Steuerungsfunktion. Und es ist interessanterweise so, dass an der Universität sich die allermeisten Professoren und Professoren gar nicht so als Chef sehen. Für einen Chef ist es wichtig, dass er flexibel auf die Mitarbeiter eingehen kann. Wir arbeiten hier ganz viel mit einem Modell, das aussieht wie ein Baum. Und sprechen davon, dass ein Baum, der hat Wurzeln. Und die Wurzeln sieht man nicht. Das sind die Werte. Die stecken im Boden. Was man sieht, ist aber der Stamm, so die Verkörperung der Werte. Also das ist was, wofür ich stehe. Und das ist ganz wichtig, dass der Chef das auch zeigt oder sagt, dafür stehe ich, mir ist Folgendes ganz besonders wichtig. Und dann gibt es die Äste am Baum, große und kleine, biegsame, weniger biegsame. Und das ist das, was die flexible Führungskultur ausmacht. Also, dass man in der Situation angemessen, auf den Mitarbeiter angemessen eingehen kann. Und das Bild ist sehr, sehr schön und es ist auch sehr verständlich, aber in der Praxis ist das manchmal gar nicht so einfach.
Und wer mit dem Chef so gar nicht zurechtkommt, der geht oder wird gegangen.
Wie kommen Sie zu einem Unternehmen, weil das Unternehmen den toll finden, die Arbeit toll finden? Warum verlassen Sie ein Unternehmen im Wesentlichen, weil Sie mit der Art und Weise, wie Sie von Führungskräften behandelt werden oder von der Führung, aber im Wesentlichen ist es der unmittelbare Vorgesetzte. Wenn das nicht klappt, versuchen Sie vielleicht nochmal irgendwie seitlich auszusteppen. Und wenn das nicht geht, dann raus.
Aber gibt es denn wirklich den einen Chef, der mit allen klarkommt? Braucht der eine Mitarbeiter nicht genaue Anweisungen, während der andere lieber alleine vor sich hinwurschtelt?
Man kann schon ganz gut runterkochen, welche Formen der Führung auch, also sehr großen Anteil von Mitarbeitern ansprechen und motivieren können und auch qualifizieren können und welche nicht. Zum Beispiel mangelnde Wertschätzung ist etwas, das ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Menschen drauf stehen. Und Wertschätzung ist aber nicht notwendigerweise nur dieses günstige oder billige sprechende Wertschätzen, sondern auch das in Handlung umgesetzte Wertschätzen, dass man sich wirklich auch merkt, derjenige, der hat jetzt so und so oft seinen Urlaub beiseite geschoben, das kommt jetzt beim nächsten Mal nicht vor, das machen dann andere oder sonstiges. Ja. In seinem persönlichen Handeln dem Mitarbeiter gegenüber gelebte Wertschätzung ist, glaube ich, etwas, wo sich wenige dagegen wehren würden. Und so gibt es noch einige andere Facetten von Führung.
Wertschätzung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, hat auch sehr viel zu tun mit dem Thema Vertrauen. Wir wissen auch aus unserer eigenen Forschung, dass beispielsweise es an der Universität so ist, wenn ein Vorgesetzter so führt, dass er Visionen aufzeigt, dass er Ziele aufzeigt, seine Mitarbeiter mitreißt, dass sich das dann auch in der Leistung widerspiegelt.
Gut, dann hätten wir das schon mal abgehakt. Ein guter Chef, der mich und meine Arbeit wertschätzt, ist wichtig für meine Jobzufriedenheit. Was noch, Felix Brodbeck?
Generelle Lebenszufriedenheit macht zufrieden im Job. Das ist ein Faktor, der wird häufig übersehen. Menschen variieren tatsächlich sehr stark, wie zufrieden sie überhaupt sein können. Gute Führung ist ein Hauptfaktor. Ein Kommunikations-Weiterbildungssystem in der Organisation, das seine Mitarbeiter ernst nimmt, wo sie sich gewertschätzt fühlen. Und zwar nicht nur von der unmittelbaren Führungskraft, sondern auch von dem System bis hin zur Geschäftsleitung. Dann was zufrieden, arbeitszufrieden auch macht und engagiert darüber hinaus. Das ist auch, wenn Veränderungsprozesse funktionieren. Und dann Vertrauen in die Geschäftsleitung. Das muss gegeben sein. Das ist sehr hart zu verdienen und sehr leicht zu verspielen. Und da müssen die Vorstände und Geschäftsführer ran. Und das ist die schwierigste Gruppe. Das ist so eine Ebene, wo, glaube ich, noch einiges getan werden kann.
Auch beim Führungsverhalten der unteren und mittleren Leitungsebene gibt es viele Ansatzpunkte. Zum Beispiel gibt es neue Führungskonzepte.
Im Idealfall hat man auch so eine Art Shared Leadership. Das ist ein ganz neues Konzept in der Führungsforschung und das besagt, dass wir wegkommen von dieser klassischen hierarchischen Führungsstruktur. Einer ist sozusagen oder eine Chef oder Chefin, sondern es wird eher projektspezifisch gearbeitet. Also es gibt sozusagen verschiedene Teamleiter, verschiedene Chefs, manchmal auch in verschiedenen Phasen jeweils andere Personen. Natürlich muss einer die Fäden zusammenhalten.
Und ich frage mich gerade, ob denn eigentlich die Chefs in ihrem Job zufrieden sind. Klar haben sie andere Probleme als ihre Mitarbeiter, aber wer kümmert sich eigentlich um die armen Chefs?
Als erstes würde ich sagen, dass der Chef erstmal selber dafür verantwortlich ist, dass er glücklich ist. Und ein wichtiger Punkt, finde ich, ist, dass er eine Vorbildfunktion ist für die Mitarbeiter. Also das, was er sagt, auch wirklich lebt. Sonst ist es natürlich überhaupt nicht authentisch.
Erinnert mich gerade so ein bisschen ans Elternsein.
Ja, absolut. Es gibt auch ganz viele Verbindungen zwischen dem Elternsein und dem Führungskraftsein auf den verschiedensten Ebenen.
Ob Mitarbeiter dann auch manchmal in der Trotzphase feststecken? Diese Frage drängt sich jetzt noch auf. Sind eigentlich Männer oder Frauen die besseren Chefs?
Es ist natürlich so in unserer deutschen Führungskultur, dass Männer häufig als Cheftypen wahrgenommen werden. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass das keinen Unterschied macht, ob sozusagen Männer oder Frauen führen.
Gut, angenommen, ich bin jetzt eine Chefin und möchte, dass meine Mitarbeiter zufriedener sind. Was kann ich tun?
Man kann Erfolge feiern. Wichtig ist zum Beispiel auch so einfach Fehler offen anzusprechen, überhaupt eine Offenheit für Neues zu haben. Und das sollte auch im täglichen Miteinander eigentlich der Fall sein. Und dort, wo das der Fall ist, also wo die Mitarbeiter viel Innovationen einbringen können, wo deren Ideen gehört werden, wir sagen auch Voice geben in der Fachsprache, also sozusagen dem Mitarbeiter eine Stimme geben im wahrsten Sinne des Wortes, da ist die Mitarbeiterzufriedenheit auch höher und das Teamklima besser.
Oder die ganze Mannschaft am Wochenende zum Rafting schicken oder in einen Kletterpark. Das machen ja vor allem kleinere Startups ganz gerne.
Dieses Teamerlebnis gerade in den Kletterparks, das ist ganz gut, ist auch ganz gut erforscht, wo man sich gegenseitig hilft, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man sich aber auch aus so einer Angst oder Blockade oder so mal rausbewegen kann mit Hilfe von jemandem. Das ist durchaus eine Erfahrung, die positiv ist für eine Teamentwicklung. Würde ich zu Beginn, wenn ein Team irgendwie zusammengeschweißt werden soll, würde ich durchaus empfehlen. Ja.
Fassen wir nochmal zusammen. Was brauchen wir für ein zufriedenes Arbeitsleben? Einen guten Chef? Nette Kollegen?
Wertschätzung, Vertrauen, Offenheit, die Möglichkeit, Offenheit im Denken zu haben, den Aufgaben, Spielraum zu gestalten, unterschiedliche Tätigkeiten auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus durchzuführen, parallel Dinge zu bearbeiten, genauso wie seriell, flexible Arbeitszeiten zu haben, um nur einige Dinge zu nennen, die mir jetzt spontan einfallen.
Und eines ist eigentlich auch ganz klar.
Man kann nicht jeden Tag zu jeder Uhrzeit zufrieden im Job sein.
Stimmt. Es gibt solche Tage und solche. Also Kopf hoch, falls es bei euch gerade nicht gut läuft. Der Job ist zum Glück nur eine Facette des Lebens, wenn auch eine wichtige. Ich bin nächsten Monat wieder für euch unterwegs und wünsche bis dahin wie immer frohes Forschen, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.